Kommunikation. Volker Thoms spricht mit seinen Gästen über Strategien, Cases, Fails, Medien, Politik und Meinung. Und natürlich geht es um Köpfe. Unter 1. Der Podcast der Kommunikationsbranche.
Willkommen zu einer neuen Folge von Unter 1, der Podcast für Kommunikation. Mein Name ist Volker Thoms, ich bin Chefredakteur des Magazins Komm. Mein Gast heute ist Alexander Gutzmeier, er ist Professor für Medien und Kommunikation an der Quadriga-Hochschule und damit ein Kollege. Er leitet dort das Center for Corporate Architecture. In Komm hat er eine eigene Serie, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und ganz nebenbei war Alex der erste Chefredakteur des Pressesprecher, dem Vorgängermagazin von Komm. Hallo Alex.
Hallo Volker.
Wir reden über Corporate Architecture, ein Thema, mit dem du dich intensiv beschäftigst. Nimm uns doch mal mit, was genau verbirgt sich dahinter?
Also wenn man es sich einfach macht, kann man sagen, Corporate Architecture ist einfach immer dann, liegt immer dann vor, wenn Unternehmen für sich selber bauen. Das ist natürlich sehr breit, bisschen präziser würde ich sagen, Corporate Architecture beginnt dann, wenn Unternehmen für sich selber bauen und dabei versuchen, die eigene Identität in irgendeiner Weise mitzureflektieren, zu überlegen, wer sind wir eigentlich und was brauchen wir folglich für Räume? Letzten Endes würde ich sagen, Corporate Architecture ist eine Antwort auf die Frage, wie können Unternehmen über sich selber sprechen, ohne zu sprechen? Corporate Architecture formuliert eine Aussage über Unternehmen, darüber, wie sie sein wollen, wie sie auch mit ihren Mitarbeitern umgehen wollen, wie sie produktiv werden wollen.
Du bist ja auch Professor für Kommunikation und Medien. Welche Art von Storytelling ist denn mit Architektur und Gebäuden möglich? Also wie kann man das für sich kommunikativ nutzen?
Also zunächst mal kommuniziert Architektur sowieso. Sie kommuniziert nämlich die Haltung, die hinter dem Unternehmen steht, sozusagen, zumindest wenn bewusst gebaut wird. In der Corporate Architecture zeigt sich, wie ein Unternehmen sich selber versteht, wie es arbeiten möchte, wie es aussehen möchte, welches Image es auch nach außen transportieren möchte. Das Problem ist, das passiert häufig noch nicht besonders strategisch. Also diese Überlegung sozusagen, was sage ich eigentlich über mich selber aus, wenn ich dieses oder jenes Bürogebäude mir selber hinstelle, findet noch zu wenig statt. Das heißt, ich glaube, die kommunikative Kraft, die in der Architektur liegt, nach außen, aber auch in Richtung der Mitarbeitenden, wird von vielen Unternehmen noch nicht in dem Maße gesehen, wie es gesehen werden könnte. Unabhängig davon, dass es natürlich schon immer auch herausragende Beispiele von Corporate Architecture gab und auch heute gibt.
Ist das nicht ein bisschen ein Nischenthema? Weil die meisten Unternehmen haben einen Hauptstandort, einen Headquarter. Das ist möglicherweise bekannt, aber der normale Medienkonsument sieht und erfährt ja von den Gebäuden, von der Architektur eigentlich erstmal wenig. Außer er blättert durch die Feuilletons von großen überregionalen Zeitungen.
Also zunächst mal sieht er sie ja. Nehmen wir mal jetzt ein prägnantes Beispiel, BMW Headquarter in München. Das ist ein total ikonisches Gebäude. Das wird von vielen, vielen, vielen Menschen jeden Tag gesehen. Jeder, der sich mit BMW beschäftigt, kennt wahrscheinlich das Gebäude. Jeder, der durch München fährt, kennt das Gebäude. Also das heißt, dieses Gebäude ist zu sehen. Jeder Mitarbeitende natürlich kennt es auch, weil da drin eben gearbeitet wird. In dem Sinne ist es überhaupt kein Nischenthema. Es wird nur als Nischenthema kommunikativ behandelt. Das halte ich aber für einen Fehler.
Es gibt noch mehrere Beispiele. BMW ist ein sehr markantes Beispiel. Siemens in München kennen auch viele. Wittelsbacher Platz heißt das. Du hast ja eine größere Affinität zu Bayern als ich hier in Berlin. Axel Springer in Berlin, das Hochhaus ist sehr markant. Der Neubau genauso. Ich war vor einiger Zeit in Wetzlar bei Leica. Auch da haben die ein Gebäude hingestellt, was tatsächlich sich an einem Objektiv orientiert, also sehr rund angelegt ist. Doch wenn man solche markanten Gebäude nicht hat, das trifft ja auf die meisten Unternehmen zu, die haben dann einen Neubau mit einer vielleicht ganz gut aussehenden Glasfassade in Berlin-Mitte, in München, in Düsseldorf, wo auch immer. Aber sie haben eben nicht diese ikonischen Bauten, die für sich sprechen. Wie kann man daraus eine Story generieren?
Also zunächst mal will ich einen Schritt zurückgehen und sagen, durchschnittlichen Gebäude, in denen diese Unternehmen sitzen, waren ja eine Wahl. Da würde ich halt sagen, überlegt euch bewusst, ob ihr wirklich in Gebäude einziehen wollt, von denen alle merken, das sagt so überhaupt nichts über euch aus. Weil diese Wahl sagt nämlich auch was aus. Und das ist oft nicht das, was Unternehmen sagen wollen. Ne? Ich suche mir irgendein Bürogebäude, weil es halt irgendwie gut erreichbar ist. Das reicht halt nicht. Das sagt halt nichts über das Unternehmen aus. Aber ganz grundsätzlich haben wir ja gerade in Architektur eine große Tendenz zur Umnutzung, was auch gut ist. Also das heißt, man baut nicht immer den Neubau auf der grünen Wiese, sondern man arbeitet mit dem Bestehenden und das auf intelligente Weise. Das heißt, über eine konsistente Materialwahl, über ein konsistentes Interior kann man durchaus auch viel über ein Unternehmen erzählen. Man muss halt nur den Mut dazu haben und man darf nicht den Fehler machen, allzu schnell auf, sagen wir mal, bestehende Designtrends aufzuspringen. Ich sag mal, vor 10 Jahren wollten alle irgendwie sein wie Google, also hat jedes Unternehmen sich einen Krökeltisch ins Zimmer gestellt, was im Zweifel nicht zum Unternehmen passt und auch nicht genutzt wurde. Also ich glaube, eine ernsthafte, solide Recherche, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein, indem man, wo man das Management befragt, wo man aber auch Mitarbeitende befragt, als Basis zu nehmen, um daraus eine konsistente Designstrategie abzuleiten. Das ist, glaube ich, ein guter Move. Ganz konkretes Beispiel, Volker, wir kennen es selber, die Quadriga Hochschule selber in Berlin sitzt ja in einem Gebäude, das eigentlich in den 90er Jahren gebaut wurde, aber jetzt keine architektonische Megaperle ist, aber durch den Innenausbau und durch eine bewusste Interventionen, indem wir uns ein Café gegeben haben, indem wir mit Kunst gearbeitet haben, haben wir dem Gebäude ganz, ganz viel Charakter eingehaucht und nach meinem Eindruck funktioniert das auch sehr, sehr gut. Es funktioniert auch bei unseren Studierenden sehr, sehr gut, die sagen, aha, jetzt verstehe ich erstmals, wie die Quadriga eigentlich tickt.
Klingt ein bisschen nach einem schönen Werbeblock für unseren Arbeitgeber, aber ja, ich sitze hier in einem relativ gut anzusehenden, leicht grün angehauchten Podcast-Studio, ist schon was dran. Aber du kommst relativ viel rum, du schreibst ja auch eine Serie für uns. Welche Stories, welche Architektur findest du sehr gelungen und aus welcher lässt sich eine passende Story ableiten? Was sind für dich hier gute Beispiele, also Best Cases?
Storytelling-Potenzial bietet jede bewusste Art von Architektur. Immer da, wo vorher sich Gedanken gemacht wurde, ist es eine Story, die man erzählen kann. Die wird bloß von den Unternehmen noch nicht gut genug erzählt. Ich finde tatsächlich, der von dir erwähnte Axel Springer Campus ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und zwar also das neue Gebäude wie auch das alte Gebäude, weil das ganz, ganz viel auch über die Historie des Springer Verlages und seine Eingebundenheit auch in die Stadt Berlin erzählt. Nehmen wir uns nochmal die Topografie davon, ja. Die alten Hochhäuser von Springer logischerweise auf der Westseite. Das neue Gebäude, der neue Campus, ganz bewusst im alten Ostberlin sozusagen. Auf der anderen Seite der Mauer, die dort jetzt nicht mehr steht. Das illustriert natürlich eine Eingebundenheit Springers in die Stadt. Ganz abgesehen davon, dass der neue Campus auch sehr viel über die Transformation des Unternehmens aussagt. Aber es gibt auch andere gute Beispiele. Ich sag mal, Roche in Basel ist ein gutes Beispiel, war auch in unserer Com-Folge. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein weiteres schönes Beispiel ist Würth in Künzelsau. Da die Anlage des gesamten Campus und die Integration von großformatigen Kunstwerken, die auch da ganz, ganz viel über das Selbstverständnis von Reinhold Würth und von diesem Unternehmen aussagen, weil das Thema Kunst für Würth einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aber es gibt auch international super Beispiele, diejenigen, die mal in Mailand sind, den würde ich den Besuch des Pirelli Towers empfehlen. Ein ganz, ganz tolles Stück historischer Corporate Architecture. Aber selbst auch in New York können wir Corporate Architecture sehen. Die New York Times hat sich ein tolles neues Hochhaus gegeben von Renzo Piano. Also wenn man mal mit dem Blick Corporate Architecture durch die Städte der Welt fährt, findet man an allen Ecken und Enden wirklich interessante Beispiele.
Aber ist das nicht alles sehr teuer? Ich meine, die Beispiele, die wir jetzt hier aufführen, das sind Leute, die teilweise privat da viel Geld reinstecken, in die sich Kunstwerke leisten können, die da auch vielleicht ein Händchen für haben, die daraus auch ein Geschäftsmodell teilweise noch generieren. Oder ein großer Pharmakonzern, der weltweit aktiv ist, hat natürlich auch entsprechend Kapital, um Gebäude interessant zu gestalten, teure Architekten anzuheuern. Wenn ich das Geld nicht habe, wird es schwieriger, oder?
Dann wird es natürlich schwieriger. Grundsätzlich ist Architektur etwas, was Geld kostet. Das stimmt. Das ist nichts, was man kostenneutral hinbekommt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass durch Interventionen im Kleinen, auch durch maßvolle Eingriffe durchaus sozusagen Sinn gestiftet werden kann. Nehmen wir mal Serviceplan in München. Die haben ein neues Gebäude gebaut, das sie gar nicht zu 100% selber nutzen. Aber was trotzdem eine ganz, 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 ganz interessante und auch kraftvolle Architektursprache findet. Es gibt andere Beispiele auch aus Paris. Da hat gerade eine Werbeagentur im Grunde genommen eine Ruine sich gesichert. Sozusagen der Space war umsonst wahrscheinlich und haben die zu einem spannenden Bürogebäude umgebaut. Also Architektur kostet was natürlich, aber ich glaube, wenn man diese Kultur des Umbaus ernst nimmt, dann kann man auch mit größeren oder kleineren Interventionen in jedem Fall etwas erreichen. Wichtig ist auch immer sozusagen tatsächlich die konsistente Kommunikation über das Projekt, auch über den bestehenden Kostenrahmen. Da muss man halt sagen, wir hatten nicht so viel Geld und deswegen haben wir uns auf bestimmte Maßnahmen beschränkt. Aber wie gesagt, genau da finde ich hapert es bei vielen Unternehmen. Irgendwie tun sich Unternehmen schwer, mit und über Architektur zu sprechen, weil es nicht ihr Kerngeschäft ist.
Andererseits hast du eine Umfrage gemacht unter Kommunikatoren. 75% sagen, die Unternehmenskommunikation sollte in die Planung von Corporate Architecture eingebunden werden. Aber es passiert relativ wenig. Warum passiert das relativ wenig?
Ich glaube, es waren insgesamt sogar noch mehr als 75%, die es gesagt haben. Es passiert deswegen relativ wenig, weil, und zwar gerade auch in Großunternehmen passiert es vergleichsweise wenig, weil die haben halt eine eigene Bauabteilung. Und die ist oft einfach nicht in der Kommunikation angedockt. Das hat also organisatorische Hintergründe. In jedem Fall ist es tatsächlich falsch, denn die Kommunikatoren sagen ja, wir wollen eingebunden werden, wir werden aber nicht eingebunden. Und das, glaube ich, hat viel damit zu tun, dass lange gar nicht verstanden wurde, dass Architektur so zentral ist für das Selbstverständnis und für die Kommunikation des Selbstverständnisses von Unternehmen. Denn wer sind denn die Experten für genau das, für das Selbstverständnis von Unternehmen, auch für Stakeholder-Management? Ja, unser Verständnis von Unternehmenskommunikation ist ja sehr stark Stakeholder-getrieben. Und wo sind denn Orte, wo treffe ich denn auf Stakeholder? Wie kann ich denn den Austausch mit Stakeholdern, auch mit externen Stakeholdern orchestrieren? Das kann ich über Architektur. Das heißt, die Plausibilität, dass die Unternehmenskommunikation eingebunden wird, ist eindeutig da. Aber, ne, wie die Umfrage gezeigt hat, da muss noch viel passieren. Wir werden ja die Umfrage in 2 Jahren wieder machen. Dann werden wir auch genau diese Frage wieder stellen, wie stark seid ihr eingebunden? Und ehrlich gesagt, hoffentlich ist dann die Zahl derer, die heute schon eingebunden sind, ein bisschen höher. Und zwar ganz, ganz früh eingebunden sind. Nicht erst am Ende, wenn es um Farbwahl und sowas geht, sondern wirklich wo es um Standorte geht, wo es darum geht, wo und wie wollen wir uns als Unternehmen nach außen zeigen, aber auch nach innen zeigen, auch den Mitarbeitern gegenüber zeigen. Es ist eben wirklich, Architektur ist gerade für die interne Kommunikation ein ganz wesentliches Tool.
Aber hast du das Gefühl, da passiert mehr? Also meine Wahrnehmung ist, dass ja sehr viele Unternehmen auch aufgrund von Corona unglaublich viel investiert haben in ihre Räumlichkeiten, auch in ihren Campus, so heißt es ja häufig mittlerweile, in ihre Restaurants. Es werden umfangreiche Gemeinschaftsflächen gebaut. Service Plan ist ein gutes Beispiel dafür. Die haben ein riesiges oranges Sofa unten in ihrem Gebäude, das natürlich dazu dienen soll, dass da auch Menschen mal drauf sitzen. Und das lässt sich bei vielen Unternehmen zeigen. Sprich, entsteht da jetzt ein Bereich, der eben auch in der Kommunikation eine größere Rolle spielen wird in der Zukunft? Also mit anderen Worten, registrierst du eine positive Entwicklung aus deiner eigenen Sicht her?
Ich glaube das schon. Ich glaube, dass in Unternehmen ein Umdenken stattfindet. Das hat viel auch mit den Learnings aus Corona zu tun. In Corona-Zeiten, ehrlich gesagt, war erstmal der Spirit, ist ja super, die Leute arbeiten eh alle von zu Hause, wir können Bürofläche abbauen. Man hat sich dann auch von vielen schlechten Büroflächen getrennt. Insofern würde ich sagen, das war vielleicht gar nicht mal schlecht. Jetzt aber merken die Unternehmen, wir wollen nur Homeoffice funktioniert nicht, glaube ich auch tatsächlich. Ich glaube, es braucht da eine Mischung. Das heißt, wir wollen durchaus auch eine Präsenzkultur haben. Aber der Begriff der Kultur ist hier wichtig. Präsenzkultur erzeuge ich nicht, indem ich einfach per Ordre de Mufti sage, so, ab jetzt gibt's nur noch einen oder keinen Homeoffice-Tag. Ich muss den Mitarbeitenden eine Story bieten. Ich muss ihnen Angebote machen. Ich muss sie locken durch einen spannenden, interessanten, für sie inspirierenden Ort. Einen Ort, von dem sie auch glauben, ich kann da meinen Job besser machen als zu Hause oder bestimmte Elemente. Das heißt, ich brauche Orte, die kreativitätsfördernd sind, die innovationsfördernd sind, die den Mitarbeitenden sagen, hier habt ihr Sachen, hier habt ihr eine Infrastruktur, hier habt ihr aber auch architektonische Reibungspunkte, die ihr so zu Hause eben nicht habt. Und ihr fühlt euch hier, also im Office sozusagen, stärker inspiriert. Und das, glaube ich, merken Unternehmen gerade, die Schlagkraft der Architektur, um Mitarbeitende wieder ins Büro zu holen. Und deswegen, glaube ich, entstehen jetzt gerade so diese ganzen Campusanlagen, also die ganzen, also bestimmte Unternehmen machen das, ja. Ich war gerade bei Schwarz Digits beispielsweise auch für die Com-Serie. Die haben sich gerade einen Campus gegeben, der wirklich vieles, vieles richtig macht.
Was genau machen Sie richtig?
Sie haben verstanden, glaube ich, wie Ihre Mitarbeitenden ticken, wie sie auch arbeiten und haben sozusagen für diesen Kreativitätsprozess, es ist im Grunde genommen eine IT-Schmiede sozusagen und für diesen Kreativitätsprozess, der bei solchen neuen Lösungen immer mit einer Rolle spielt, haben sie ein ganz gutes Umfeld geschaffen mit viel, viel Begegnungsflächen, viel auch architektonischen Kontrapunkten und mit einem bewusst gesetzten Grün. Wir haben in einem Office gesessen, wo man die ganze Zeit auf so einen ganz intensiv begrünten Innenraum geblickt hat. Und da konnte man sich ganz gut vorstellen, wie die Mitarbeitenden arbeiten. Ja, du hast ein Meeting, merkst aber, ich brauche vielleicht nochmal ein bisschen frische Luft, ich muss eine neue Inspiration für das Meeting holen, dann kann ich eben in diese bewusst gesetzte Grünfläche gehen und danach das Meeting weitermachen. Da schien mir so einfach die Art, wie Mitarbeitende arbeiten, ganz gut verstanden zu sein und räumlich umgesetzt zu sein.
Gibt es für dich international so eine Art von Benchmark? Also was ist so State of the Art? Gibt es da irgendein Unternehmen, ich denke jetzt an ein oder zwei Tech-Unternehmen, die ja riesige Gebäude haben, die super markant sind. Also Unternehmen, bei denen du sagst, das ist jetzt wirklich extrem raffiniert und gut, wie die das gemacht haben?
Naja, man hat dann natürlich schon schnell immer die Tech-Companies in Cupertino im Kopf. Cupertino ist ja eine seltsame Unortgegend. Es ist ja gar keine Stadt. Es ist ja auch bewusst nicht in San Francisco. Aber diese Campusstrukturen, die Google, Apple, Facebook sich gegeben haben oder Meta, die sind schon sehr, sehr interessant, gerade auch in ihrer Unterschiedlichkeit, nicht? Bei Apple kennen wir dieses Norman Foster Raumschiff, perfekte Rundheit, sieht ein bisschen aus wie ein Apple-Produkt, sehr, sehr stylisch, sehr designed, passt sehr gut zu Apple, ist aber natürlich zugleich sehr monumental sozusagen. Wie so eine gebaute Ikone. Andersrum arbeitet Google ja ganz anders. Das sind kleinteiligere Strukturen, das ist ein bisschen offener und das passt vielleicht besser zu Google. Übrigens, Stichwort Google, da fällt mir noch ein, was Google in Deutschland macht, ist ja ganz interessant, speziell in München. Google baut ja in München die Arnulf-Post um, ein historisches Gebäude aus den 20er Jahren, hat also im Grunde eine ganz andere Raumstrategie als in Cupertino. Sagt also bewusst, wir wollen in München nicht Neubau machen, sondern wir wollen mit einer bestehenden Struktur arbeiten und die transformieren. Das heißt, das Unternehmen Google an der Stelle hat durchaus einen Sinn auch für gebaute Traditionen und für die Spezifik der Stadt, in dem Falle der Stadt München.
Gibt es denn Studien oder Frage nach deinem Bauchgefühl, dass Gebäude und Architektur wirklich zu einem Kriterium werden, warum sich Bewerber und Kandidaten für einen Arbeitgeber entscheiden? Dass man sagt, ich möchte, ist natürlich nicht der einzige Grund, aber das ist natürlich eine Beeinflussung hat. Man möchte in Berlin-Mitte arbeiten, in diesem Gebäude. Und wenn man das Gefühl hat, man ist dann irgendwie auch ein bisschen am Nabel der Welt.
Meine Studie hat jetzt nicht das explizit gefragt, sondern hat zumindest diese Rückkehrkultur hinterfragt. Hat also gefragt, hat Architektur das Potenzial, die Mitarbeitende zurück ins Office, aus dem Homeoffice zu bringen? Und da kam zumindest raus, dass die Verantwortlichen gesagt haben, dieses Potenzial hat es definitiv. Und wenn wir das mal ausweiten auf das Thema auch der Bewerber, da ist mir jetzt nicht eine Studie bekannt, könnte man aber tatsächlich mal machen. Bewerber haben ja eine große Unsicherheit. Und wir wissen, dass Unternehmen in Transformation auch oft ein relativ diffuses Bild bieten. Also, wer ist überhaupt das Unternehmen, bei dem ich mich hier bewerbe? Und das Erste, was ich von dem Unternehmen sehe, klar, sind auf der einen Seite die Personen, mit denen ich den Bewerbungsprozess durchlaufe. Für die ist das Thema Vertrauenaufbau im Übrigen auch sehr, sehr wichtig. Aber das Zweite sind eben dann auch die Gebäude, sind die Standorte. Sozusagen sind die erste Maßnahme des Vertrauensaufbaus. Und ich da schon eine gewisse Lesbarkeit, ein gewisses Gefühl für das Unternehmen entwickle, dann führt das mit Sicherheit dazu, dass ich mich im Zweifel eher für dieses Unternehmen entscheide. Auch deswegen, weil das Investment in Architektur ja immer eine Langfristmaßnahme ist, immer ein Commitment darstellt. Nehmen wir mal nochmal das Beispiel Roche in Basel. Das Unternehmen hat sich da einen Campus mit zwei ikonischen Hochhäusern gegeben und sagt damit ja auch, wir glauben, dass wir langfristig in Basel bleiben, weil wir haben das für uns gebaut. Das heißt, ich als Bewerber kann mir dann einigermaßen sicher sein, dass mein Arbeitsplatz auch künftig noch in Basel bleibt. Das ist ganz praktisches Vertrauensaufbau.
Ja, stimmt, das habe ich auch mal positiv registriert bei der GEA Group in Düsseldorf zum Beispiel. Ein relativ unscheinbares Unternehmen für lange Zeit, jetzt im DAX. Und die haben auch ein neues Gebäude gebaut in Düsseldorf, was natürlich für ein Maschinenbau-, Technikunternehmen jetzt auch ein Statement ist, okay, wir bleiben hier und wir glauben an den Standort. Und Beiersdorf hat meiner Meinung nach in Hamburg auch mal damit geworben. Wir sind hier in Hamburg und bleiben hier. Haben ja auch ein relativ neues Gebäude, was auch einiges hermacht, um das mal hier einzuordnen und zu bewerten. Nehmen wir mal das große Bild von Architektur. Es gibt ja auch Städte, die jetzt, sagen wir mal, unter dem Transformationsdruck beziehungsweise der Krise von Unternehmen leiden. Du hast dazu in der FAZ was publiziert, am Beispiel Wolfsburg, wo natürlich ein Konzern, also Volkswagen, die Stadt maßgeblich prägt. Der Konzern ist in einer Krise. Es ist jetzt schon klar, dass Stellen abgebaut werden, möglicherweise auch Standorte geschlossen werden. Was wird daraus für solche Städte wie Wolfsburg, und wir können auch Stuttgart nehmen, wo ja auch verschiedene Unternehmen in riesigen, an großen Krisen sind, wo sich die ganze Stadt verändern muss. Was wird das für die Stadt bedeuten? Also jetzt werden wir dann Städte erleben, die dann noch trostloser sind, als sie heute sind?
Also ich bin erstmal so ein Vertreter der These, dass unsere Städte immer hässlicher werden. Das sehe ich so nicht. Das ist ein bisschen auch so eine Lieblingsfeuilleton-These. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass gute Architektur auch immer transformationsfähig ist und im Übrigen auch die Wirtschaftsstruktur einer Stadt ablesbar macht. Das Beispiel von Wolfsburg ist natürlich eines, was schwierig ist, weil die Stadt eben sehr stark am, man sagt ja immer nicht, wenn VW einen Schnupfen hat, kriegt Wolfsburg eine Grippe. Jetzt hat VW eine Grippe, kann man sich überlegen, was das für Wolfsburg bedeutet. Also natürlich ist eine Krise, geht eine Krise auch räumlich nicht an der Stadt vorbei. Auf der anderen Seite wird es künftig ja auch einen Volkswagen-Konzern geben, der sieht vielleicht anders aus. Und das muss dann wiederum auch architektonisch gespiegelt werden. Was in Wolfsburg ja das Interessante ist, ist wirklich die Autostadt. Die Autostadt als erstes Beispiel von einem Pavillonpark, in dem unterschiedliche Gebäude den Spirit unterschiedlicher Marken repräsentieren, wie so ein reiner Showcase. Diese Logik, ja, ein Haus, was nur ausschließlich als Showpavillon besteht, kann sein, dass die so ein bisschen an ihr Ende gekommen ist, dass man also originären Prozess und das Schaubild eines Unternehmens sozusagen stärker miteinander verzahnt. Aber klar, ganz grundsätzlich wird die Krise auch räumlich weder an Wolfsburg noch an Stuttgart vorbeiziehen.
Aber eigentlich könnte man auch sagen, die Autostadt ist ein Grund, um nach Wolfsburg zu fahren und die könnte auch noch bestehen bleiben, ohne dass Volkswagen da so stark ist, wie es jetzt der Fall ist. Weil wenn man das ein bisschen das Auto spielt ja weiter eine Rolle für Wolfsburg in der Zukunft und deswegen, da gibt es ja einiges zu sehen, es wird investiert, es ist meiner Meinung nach interessant hergerichtet, das liegt da an dem Mittellandkanal, ganz, ganz schön am Bahnhof. Also das könnte ja auch für die Stadt darüber hinaus ein Grund sein, um weiterhin Leute zu sich hinzuziehen. Wir müssen diese Städte sich jetzt Gedanken machen um so eine Nachnutzung, also sprich das Ruhrgebiet ist ja sehr prominent, Zeche Zollverein oder Landschaftspark in Duisburg zum Beispiel, weil es werden ja möglicherweise sehr viele Industriebauten freistehen.
Zeche Zollverein ist ein gutes Beispiel. Da hat man ja auch eine Nachnutzung gefunden, eine architektonisch sehr intelligente Nachnutzung von OMA, das Architekturbüro von Rem Koolhaas. Also Architektur ist immer transformierbar. Also Architektur darf man sich nicht vorstellen, als hier steht ein Gebäude und das hat einen Zweck. Und wenn der Zweck obsolet ist, dann muss man das Gebäude abreißen. Man kann mit Gebäuden, wenn man gute architektonische Pläne hat, immer arbeiten. Und das wird auch hier gehen. Man braucht dann halt nur gute, intelligente Lösungen. Man muss bereit sein, diesen Transformationsprozess einzugehen. Dazu muss man als Stadt bereit sein, dazu muss man auch als Unternehmen bereit sein. Wahrscheinlich wird man als Stadt ein höheres Maß an Flexibilität brauchen, auch mal Flächenumnutzungen zuzulassen. Es ist momentan eben noch relativ restricted, also Office to Living sozusagen. Also es auch möglich machen, dass in früheren Bürogebäuden Wohnen zugelassen wird, dass auch in früheren Industrieparks vielleicht Wohnen zugelassen wird. Dann sind wir dann beim Thema Regulierung. Das ist eine andere Debatte, aber da müssen unsere Städte auch transformationsfähiger werden, wenn du so willst.
Gibt es dafür gute Beispiele oder schon erste Beispiele, wo das gut zusammenspielt?
Zollverein ist für mich auf jeden Fall mal ein gutes Beispiel, wo wirklich aus einem Industrieareal was Neues gemacht wurde. Ich weiß, dass BMW künftig auch damit plant. Ich weiß aber jetzt nicht, wie im Zuge der schwierigen Zeiten der Plan momentan aussieht. Aber das sieht das alte Werk, ja, Stammwerk in München, stärker in die Nachbarschaft integrieren und öffnen wollten. Da gibt es auch von Rem Koolhaas und 3XN-Architekten gibt es einen Plan, der irgendwann wahrscheinlich auch umgesetzt wird. Also Unternehmen lernen da durchaus auch dazu. Sozusagen die Trennung zwischen Office, Industrie und Wohnen auch ihrerseits stärker aufzugeben. Und das Thema Werkswohnen. Wir haben eine große Tradition von Unternehmen, die Werkswohnungen für ihre Mitarbeitenden bauen. Ich glaube, das wird zumindest in der Immobilienbranche gerade diskutiert, ob man das wieder auch stärker forciert.
Die Namen spannenden Gedanken, oben im Zylinder ein Penthouse einzurichten, was man dann beziehen kann. Vielen Dank, Alex. Das war Alexander Gutzmar, Professor an der Quadriga Hochschule und Experte für Corporate Architecture. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über Feedback auf den üblichen Kanälen und darüber, dass Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich auch über Vorschläge für Themen und für weitere spannende Köpfe aus der Branche, die wir einladen sollten. Aktuelle Berichterstattung gibt es auf com.de und im Com-Magazin.